Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Man kennt das ja vielleicht von früher noch, diese Einladung zum Probetraining quasi, dass man da von vornherein schon mit einem USB-Stick oder mit einem PDF als per E-Mail oder mit einer Excel-Tabelle vorstellig wird bei so einem Verein, weil man eben quasi seine eigenen sportlichen Entwicklungen nachzeichnen kann. Oder ist das vielleicht zu abstrakt gedacht gerade?
Ich glaube, dass du keine PDF mehr verschicken wirst, sondern dass jemand anrufen wird bei dir und sagt, Arndt, du hast aber tolle Leistungsdaten in deiner Entwicklungskurve drin und in deinem FIFA-ähnlichen Profil in deiner App. Hast du nicht mehr Lust, dass du vorbeikommst?
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Zukunft des Fußballs. Mein Name ist Arndt-Philipp Ohms und mir gegenüber sitzt Dennis Heimann. Hallo Dennis, geht's dir gut?
Grüß dich. Ja, mir geht's wunderbar. Ich habe mir für heute sogar extra Urlaub genommen, um mich auf die Folge vorzubereiten. Und weil ich einfach auch noch wahnsinnig viele Urlaubstage habe und irgendwann weg müssen. Aber nee, tatsächlich geht's mir gut. Ich bin ausgeschlafen. Es kann losgehen.
Okay, das ist fantastisch. Und wir haben ja heute sogar ein Thema, das irgendwie in die Zeit passt. Ne? Also es ist ja, wir erleben ja in dieser Pandemie gerade relativ viele Einschränkungen des öffentlichen Lebens. Das trifft auch den Sport. Und wie in verschiedenen Bereichen des Lebens gibt es ja dann auch hier Ansätze, digitale Lösungen zu schaffen. Worüber genau sprechen wir, Dennis?
Ja, wir sprechen über digitale Trainingsunterstützung im Fußball. Ein spannendes Thema, dass den Fußball in der Zukunft wohl auch immer stärker prägen wird, schätze ich zumindest. Inwiefern kann man Trainings- und Belastungssteuerung mit digitalen Hilfsmitteln verbessern? Geht es heutzutage überhaupt noch ohne? Und wie digitalisiert ist das Fußballtraining in 10 oder in 15 Jahren? Da wir beide aber ehrlich gesagt keine Experten sind, haben wir uns diese Expertise einfach dazu geholt. Und mit Andreas Gscheider einen tollen Gast hier, der viel Erfahrung auf dem Gebiet ausweist. Herzlich willkommen, Andi.
Hi und Servus zusammen, grüß euch in die Runde. Freut mich sehr, dass ich da sein darf und ich hoffe, ich kann den ein oder anderen Beitrag zum Thema Digitalisierung und digitales Training auch mit ins Gespräch einbringen.
Ja, da gehe ich ganz stark von aus. Andi, du hast ja lange Jahre den TSV Velden in der Bezirks- und Landesliga als Kapitän aufs Feld geführt, hast die erste Herrenmannschaft auch trainiert und bist aktuell sportlicher Leiter, wenn ich das Transfermarkt.de richtig entnommen habe. Du vereinst also geballte Amateurfußballerfahrung in dir. Und du hast ein großes Hobby inzwischen zum Beruf gemacht. Und zwar bist du Gründer von B42, einer App für Amateurfußballerinnen und Fußballer. Im letzten Jahr hast du deinen sicheren Job als Kriminalpolizist aufgegeben, um dich Vollzeit sogar dieser Aufgabe zu widmen. Und es scheint ein großer Erfolg zu sein, denn mittlerweile wird die App von über 100.000 Fußballerinnen und Fußballern genutzt. Ich selbst kenne die App beispielsweise auch schon länger, habe ich dir ja im Vorgespräch auch schon erzählt und habe während der Corona-Zeit auch wirklich intensiv mit ihr trainiert, also schon bevor wir beide Kontakt hatten. Daher freue ich mich wirklich, dass wir heute miteinander sprechen können. Und bevor wir wirklich ins Thema einsteigen, warum hast du denn B42 gegründet und was genau leistet die App?
Dennis, was für eine tolle Vorstellung von mir selbst. Ich brauche ja gar nichts mehr sagen zum Thema Amateurfußball und wo ich herkomme beruflich und was ich als Spieler und Trainer erlebt habe. Von daher schon mal danke für diese Vorstellung. Das nimmt vieles vorweg. Und um die Frage aufzugreifen, warum B42 gegründet wurde, weil wir jetzt das entwickeln, was wir selbst vor 10 Jahren gerne gehabt hätten oder uns gewünscht hätten als Spieler, aber auch vor allem als Trainer. Und aus diesem eigenen Bedürfnis raus, dieses Fitnesstraining und nicht vorhandene Reha-Training irgendwie für den Fußballer nutzbar zu machen, ist letztendlich auch die Idee B42 oder ganz am Anfang Soccer Fit You entstanden.
Und damit helft ihr sicherlich auch vielen Fußballerinnen und Fußballern. Also es hat mich ja selbst durch die Corona-Zeit ein bisschen gebracht, gerade als die Motivation dann doch sank, als dann der Lockdown immer wieder verlängert wurde. Es hält einen bei der Stange und bündelt einfach Wissen und vor allem unterstütze ja auch bei Verletzungen. Und wenn ich da selbst an einen mehrfachen Bänderriss von mir zurückdenke, 6, 7 Jahre ist das her, da wurde mir von meinem Orthopäden gesagt, Physiotherapie gibt's nicht, spielt sich bei Bayern München. So, und das hat mich auf dem Weg zurück schon aufgehalten. Also ich habe dann 4 Monate ausgesetzt, weil ich mir wirklich unsicher war, was kann ich wieder, was nicht. Hab recherchiert, noch und nöcher, mir bei Physiotherapeuten Rat erbeten. Hätte es da diese App gegeben, hätte mir das sicherlich geholfen. Von daher leistet ihr, glaube ich, schon einen ganz guten Beitrag. Was denkst du denn? Lohnt sich der Einsatz digitaler Instrumente zur Trainings- und Belastungssteuerung im Amateurfußball grundsätzlich? Oder ist das vielleicht ein bisschen zu viel?
Der Einsatz lohnt sich auf alle Fälle, und zwar genau auf diese Themenbereiche, die du jetzt gerade beschrieben hast. Das Thema Verletzungen, das Thema, wie schnell bin ich wieder auf dem Platz und vor allem, wie kann ich mich langfristig vor einer erneuten Verletzung schützen? Das sind die Dinge, die wir versuchen zu lösen für den Amateurfußballspieler, die Spielerin, weil wir genau das, was du beschrieben hast, auch selber immer wieder erlebt haben. Diese nicht ausreichende Behandlung in der Physiotherapie, nicht jetzt an der Qualität der Therapeuten, sondern an der Möglichkeit, überwiesen zu werden oder aufgrund mangelnder Termine. Diese tägliche Trainingsmöglichkeit, die der FC Bayern München hat, die Profispieler haben, dieses tägliche Training mit dem Athletiktrainer, das dich schützt, das dich wirklich wieder fit auf den Platz zurückbringt. Das ist unsere Mission, das zu digitalisieren und den ganzen, ja, den vielen Millionen Spielerinnen und Spieler dabei eine Hilfe zu sein. Und das ist das, was uns antreibt und das, was uns wahnsinnig viel Freude bereitet.
Dann kann man schon sagen, dass ihr so ein Stück weit quasi die Trainingsmöglichkeiten von Amateur- und Breitensportlern quasi, ich sag jetzt mal, professionalisiert. Würdest du das unterschreiben?
Ja, aber das hört sich jetzt sehr hochgesteckt an, aber wir haben es auf alle Fälle in eine digitale Lösung gebracht mit einem professionellen Anspruch und da ist noch viel Luft nach oben aus unserer Sicht, aber ja, ich denke, es ist ein wichtiger Digitalisierungsschritt mit unserer Lösung passiert.
Ja, es ist natürlich klar, dass gerade wenn man von einer Verletzung zurückkommt, keine professionelle Reha ersetzen könnte, aber das ist ja auch gar nicht euer Anspruch, denke ich mal, sondern wenn es diese eben nicht gibt, ist das auf jeden Fall eine große Hilfe.
Das ist wichtig, Dennis, genau, sorry, dass ich diesen Punkt nicht erwähnt habe. Es geht nämlich gar nicht darum, den Physiotherapeuten zu ersetzen, sondern die nicht vorhandenen Termine und diese nicht ausreichenden Rezepte, die dann ermöglichen, dass man überhaupt zum Physiotherapeuten geht, dass man dafür eine Lösung schafft. Und unsere Lösung ist ja wirklich nur begleitend zum Physiotherapeuten und soll eine zusätzliche Möglichkeit sein. Genau.
Jetzt hatten wir schon den Bereich Rehabilitation. In welchen Bereichen kann man Amateurfußballerinnen und Fußballer denn noch digital unterstützen?
Und vielleicht auch, welche Bereiche deckt B42 damit direkt ab? Also was tut ihr direkt? Dennis hat ja schon erzählt, dass er da selbst Berührungspunkte von hatte. Also ich bin ja, was das angeht, noch viel laienhafter aufgestellt und sehr neugierig. Ja. Was macht ihr?
Arndt, wenn wir jetzt sagen würden, du hast jetzt einfach mal Interesse, deine Leistungsfähigkeit zu steigern, wäre das jetzt ein Bereich, wo wir dich unterstützen könnten? Wenn wir sagen, du möchtest deine Verletzungsprävention optimieren, damit du dich zukünftig nicht mehr so oft verletzt während den Spielen oder während deiner sportlichen Betätigung, egal wo, kannst du verletzungspräventive Programme nutzen. Du kannst bei uns eine Ernährungs-App, an der kannst du dich bedienen und wenn du deine Ernährung wirklich optimal oder optimieren möchtest für deinen Sport, dann kannst du die Ernährungs-App nutzen, immer noch vollkommen kostenlos mit individualisierten Ernährungsplänen. Und das ist das sind die Ansätze, die wir jetzt liefern mit unserem Produkt, also das Thema Fitness für den Amateurfußball, Reha-Training im Amateurfußball, Prävention und die Ernährung. So ein 360-Grad-Paket. Das ist das, was wir abbilden können. Was darüber hinausgeht zur Optimierung, das Thema Schlaf, das Thema Regeneration, das Thema kognitives Training, das wir kurz vorher angeschnitten haben, das in Teilen schon in dem Reha-Bereich mit drin ist, diese neuronale Ansteuerung. Das sind darüber hinaus noch Möglichkeiten, die sie jetzt in der Digitalisierung des Fußballtrainings darüber hinaus noch anbieten. Und da gibt es noch viele, viele Potenziale, die man abrufen kann und wo wir dem Spieler oder der Spielerin zukünftig helfen wollen.
Also bei mir war es vor allem der Punkt, der jetzt noch gar nicht so wirklich genannt wurde, der Motivation. Also ich habe das Programm, das ihr anbietet, den Game Changer ja durchlaufen und ich muss sagen, ja, ich habe nun mal auch, ich arbeite im Sportbereich, habe Sportmanagement studiert. Also ich glaube, die Programme selbst hätte ich mir so ähnlich irgendwie auch zusammenstellen können. Vielleicht nicht ganz so professionell aufeinander abgestimmt, aber so vom Grundsatz her. Aber mir hätte die Motivation gefehlt. Und das kommt noch dazu, wenn man da einen festen Plan hat. Man will sich eben auch nicht die Blöße geben, da was auszulassen. Das ist, finde ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, wo es dann einen auch unterstützen kann tatsächlich.
Dennis, danke dir für den Reminder. Das ist natürlich gerade jetzt in der Phase, die du auch beschrieben hast, mit dem Thema Lockdown und so, ein ganz wichtiger Punkt, auch die Spieler und die Spielerinnen nicht den Kontakt zum Sport auch verlieren zu lassen und immer wieder nur ein kleines Licht am Ende des Tunnels zu sein, um zumindest jetzt in dieser Phase auch noch die Möglichkeit haben, zum Beispiel jetzt in einer, zu sagen, ich arbeite an einer alten Verletzung, die ich immer noch spüre, weil mein Knie immer noch nicht so stabil ist, oder ich möchte jetzt mal wirklich wissen, was kann ich noch leistungsmäßig aus mir rausholen. Genau, das Thema Motivation.
Wobei ich sagen muss, einige aus unserer Mannschaft nutzen auch die App, das hat sich da verbreitet und es wurde auch oft geflucht über die Programme im Mannschaftschat.
Ja, das glaube ich, das hören wir sehr, sehr häufig, und gerade beim Thema Leistungssteigerung ist halt tatsächlich immer das Thema, nur wenn du an deine Leistungsgrenze und darüber hinaus gehst, hast du auch wirklich einen messbaren Fortschritt, und das nicht nur irgendwann, sondern auch mal innerhalb von wenigen Monaten. Und deswegen ist das den Erfolg, den man sich wünscht für sich selbst, den muss man sich leider auch immer noch hart erarbeiten. Soweit ist die Digitalisierung, Gott sei Dank, noch nicht fortgeschritten.
Genau, jetzt haben wir darüber gesprochen, was beim Amateurfußballer möglich ist. Aber gerade im Profibereich ist die Digitalisierung ja sicherlich noch viel weiter fortgeschritten und es gibt viel mehr Instrumente, die einem zur Verfügung stehen. Aber wo liegen denn da die Unterschiede? Also welche digitalen Hilfsmittel gibt es im Profifußball, die für den Amateurbereich vielleicht noch nicht so möglich sind? Also was wird da alles getan?
Ich glaube, in erster Linie ist der größte Mehrwert die persönliche Betreuung. Das persönliche Training von einem Sportwissenschaftler mit einem Sportler, das macht den größten Unterschied aus. Die Tipps und Tricks, die Kniffe, die sind mit Sicherheit auch vorhanden, aber der größte Hebel ist die persönliche Betreuung, die individuelle Übungsgestaltung und das Anpassen des Reha-Planes oder des Fitness-Trainings auf die jeweiligen Bedürfnisse durch einen Athletik- und Reha-Trainer vor Ort, individualisiert für den Sportler, die Sportlerin. Das ist der größte Hebel oder der größte Unterschied. Da gibt's keine Zauberübungen, die wir nicht machen können, sondern es geht eher um die persönliche Betreuung und die Individualisierung.
Wie siehst du denn das Thema Tracken von Leistungsdaten, also während des Trainings oder während des Spiels? Da gibt es ja auch sogar schon Lösungen für Amateurfußballer, so ein Gurt, den man sich umschnallt und dann kann man nach dem Spiel sehen, wie viele Kilometer man abgerissen hat, wie vielen Sprints man angesetzt hat und so weiter. Glaubst du, dass das in Zukunft Einzug halten wird, auch im Amateurbereich? Weil ich schätze mal, im Profibereich wird das ja schon flächendeckend eingesetzt, oder?
Ja, also dazu gebe ich gerne ein Zitat wieder. Den darf ich jetzt leider nicht benennen, den Zitatgeber, das ist vielleicht dann ein blödes Beispiel. Ich habe gestern den Spruch gehört, die Digitalisierung des Amateurfußballs, die wird kommen, und die Frage ist nicht, wird sie kommen, sondern eher, wann wird sie kommen, und das ist so meine Meinung zu dem Thema. Ich glaube, das Thema Leistungsdaten und das Thema, wie visualisiert man die Leistungsdaten, was kann man für Schlüsse ziehen und wie kann ich dann aus diesen Schlüssen, die ich gezogen habe, wieder einen Mehrwert stiften für den Athleten, den es jetzt nur im Profisport gibt und den wir in den Amateurfußball bringen wollen. Das ist die große Aufgabe für uns. Im Profifußball hat es Einzug gehalten und dank modernster Techniken von SAP, Kinexon, wird es auch dort schon umgesetzt.
Ja, ich hatte auch vor, ich glaube, ein paar Monate ist es her oder ein halbes Jahr irgendwie so, überlegt, mir auch so eine Lösung tatsächlich mal zu kaufen. Das ist gar nicht mehr so teuer. Also ich glaube, 100 oder 120 Euro hätte so ein Gurt gekostet. Ich finde das auch einfach super interessant herauszufinden, wie viel man läuft. Ich habe überhaupt keine Vorstellung davon, wie groß der Unterschied ist zu einem Profifußballer.
Ja, und das ist tatsächlich gar nicht der große Unterschied, ist jetzt nicht wie viel läufst du dann letztendlich, sondern in welcher hohen Belastung läufst du und die Anzahl der Sprints. Das sind die Parameter, die eigentlich da wirklich entscheidend sind. Es geht gar nicht jetzt um die größte Laufleistung, aber jetzt im Profibereich. Aber für den Fußballamateur, und da zähle ich mich genauso dazu, sind diese Werte alle sehr faszinierend, weil das ist ja genau das, was das will ich wissen. Wie schnell bin ich jetzt da gelaufen? Aber bin ich zweimal öfter gelaufen als der Mann neben mir? Bin ich mehr gelaufen? Und diese Systeme, die da existieren auch, Ich hatte die ja schon mal im Einsatz mit meiner Mannschaft, ist ein erster richtiger Schritt in dieses Thema.
Jetzt hast du ja gerade schon gesagt, dass das wahrscheinlich irgendwann mal Einzug halten wird, auch im Amateurfußball. Was glaubst du denn, wie das bei anderen digitalen Hilfsmitteln im Profifußball ist? Ich denke vor allem an die Videoanalyse. Glaubst du, dass das irgendwann so weit ist, dass das tatsächlich flächendeckend im Amateurfußball eingesetzt wird?
Da ist jetzt die Frage, wie man die Videoanalyse definiert. Aber ich glaube, dieses Aufnehmen der Spiele findet jetzt schon statt. Bedeutet ja auch, die Videoanalyse an sich findet schon im abgespeckten Rahmen statt. Bedeutet, ich kann jetzt als Amateurfußballtrainer mir mein Spiel schnappen, aus Aufzeichnungen von Datenbanken, die es ja jetzt überall schon gibt, mindestens mal bis zur Bezirksliga runter, und kann mir dann dieses Spiel nochmal ansehen und kann mir schauen, hey, wie ist meine Abwehrkette gestanden, wie war der Abstand zum Sechser, wie waren die Laufwege bei dem und dem Angriff, bei der und der Standardsituation. Das kann ich alles schon überprüfen. Das bedeutet, die Videoanalyse im Amateurfußball, die gibt's. Die ist noch nicht so technisch und noch nicht so spektakulär wie im Profifußball. Aber genau diese außergewöhnlichen Dinge, die jetzt gerade im Profifußball gerade passieren und dieses Auswerten der Daten, dieses Datenerfassen, das wird alles in den Amateurfußball kommen und ich hoffe, wir können einen großen Teil dazu beitragen, dass man diese Werte endlich mal für den Amateursport auch zur Verfügung stellt.
Das heißt, du gehst aber davon aus, dass alle möglichen relevanten Daten, wie zum Beispiel die Laufleistung, zukünftig auch im Amateursport erfasst werden und zum Beispiel auch von Spielen getrackt werden und ausgewertet werden können?
Zu 100%.
Ja, ich bin wirklich gespannt, auch wie weit runter das dann geht. Also ich bin ja jetzt in der Kreisliga tätig. Ich glaube, wenn ich da, ja okay, wir sind schon eine ambitionierte Kreisliga-Truppe. Ich glaube, da würden einige jetzt nicht sofort abwiegeln. Aber bei vielen Kreisliga-Truppen, ich glaube, da würde man als verrückt abgestempelt werden, wenn man da ankommt mit Leistungsdaten, die getrackt werden oder einer Videoanalyse. Ich weiß nicht, inwiefern das sich auch in der Kreisliga irgendwann mal umsetzen lässt. Aber an und für sich ist es ja ein super spannendes Thema. Und warum sollte man sich dem verwehren?
Absolut. Ja, also das glaube ich, es gibt ja dieses Henry Ford-Zitat, hätte man die Menschen gefragt, was sie haben wollen, dann hätten sie gesagt, sie wollen schnellere Pferde. Und das denke ich, ist jetzt runterzubrechen auf den Amateurfußball. Ich glaube, dass wenn das wirklich verfügbar ist, schön aufbereitet, einfach zugänglich und eine niedrige Nutzungsbarriere vorhanden ist, dann wird es jeden aus den Schuhen reißen, und zwar ab der A-Klasse, in der Kreisliga, in der Bezirksliga. Und das, glaube ich, wird eine spannende Geschichte. Und die sich keiner verschließen wird oder werden kann, weil wenn dein Spätzl neben dir in der Kabine sitzt und sich seine Leistungsdaten ansieht aus dem Spiel, dann kannst du noch so demotiviert und uninteressiert sein, dann wirst du sagen, aber beim nächsten Mal, mein Freund, habe ich das Ding auch auf meinem Handy.
Ja, kann ich mir vorstellen. Gibt es denn da bei euch Pläne diesbezüglich oder Gedankenspiele zumindest, B42 auszubauen, auch in diese Richtung?
Das ist, glaube ich, das muss unser Ziel sein, dass wir einen großen Mehrwert liefern und einen Beitrag leisten können, in diesem Prozess, den Amateurfußball zu digitalisieren. Und ich hoffe, wir können da einen kleinen Teil dazu beitragen, in dem Ganzen, ich würde das Ganze jetzt eher so als Puzzle bezeichnen, wo wir ein Puzzlestück davon sein können und dort den Schulterschluss hinzubekommen mit Leuten aus dem Profifußball und Leuten raus aus dem Thema Daten. Das ist, glaube ich, der Weg, den es zu beschreiten gilt.
Apropos Profifußball, ihr seid auch in Nachwuchsleistungszentren tätig, beziehungsweise arbeitet mit denen zusammen, richtig?
Tätig ist jetzt, glaube ich, der falsche Begriff, aber wir stellen auch hier Lösungen zur Verfügung, beziehungsweise entwickeln gerade Lösungen, um dort perspektivisch auch noch mehr einen Mehrwert liefern zu können. Aber wir sind jetzt aktuell, wir haben immer wieder Vorträge gegeben bei Nachwuchsleistungszentren. Der Thomas Broich und der Jerome Polenz nutzen unsere App mit, und ich weiß auch von mehreren NLZs, die damit trainieren, aber wir sind jetzt nicht so präsent als echter Partner des NLZs aktuell.
Jetzt habt ihr ja auch durchaus viele Fußballerinnen, die mit eurer App arbeiten, und ihr habt auch einige Profispielerinnen als Testimonials. Ihr habt jetzt auch ein neues Projekt, bei dem es darum geht, Spielerinnen zu unterstützen. Vielleicht magst du da noch was zu erzählen. Das klang nämlich ganz spannend, was ich darüber
sehr gerne. Das Thema Frauenfußball ist bei uns im Unternehmenskern verankert und wir wollen genauso wie für die Spieler, auch für die Spielerinnen, Lösungen bieten, die sie nutzen können. Bedeutet, wir haben extra Programme konzipiert, die auch den Monatszyklus zum Beispiel berücksichtigen, was jetzt nicht mal teilweise im Profifußball bis jetzt der Fall ist. Also da wird noch nicht in der Trainingssteuerung in allen Vereinen darauf eingegangen, wann denn quasi der Monatszyklus einsetzt. Das hat auch immer das korreliert mit der Verletzungshäufigkeit und vielen anderen Dingen mehr. Und auch da wollen wir für die Spielerinnen einen Mehrwert bieten. Und wir haben mit der Julia, mit der Lina und der Laura drei tolle Menschen und drei absolute Spitzenathletinnen gewonnen, die sich uns angeschlossen haben, um einen Mehrwert für den Frauenfußball zum einen zu erzeugen und aber auch sich für das Thema Akzeptanz des Frauenfußballs stark zu machen. Und da unterstützen wir gerne und sind einen Teil davon, um einfach da den Schulterschluss zwischen Männer- und Frauenfußball zu forcieren.
Ja, es ist ja auch total aktuell. Also wir nehmen die Folge am 22. März auf und jetzt in den letzten Tagen ist das Thema ja auch ein bisschen hochgekocht. Die Nationalspielerinnen haben einen offenen Brief an den DFB geschickt, weil es da ja ein unschönes Vorkommnisse gab mit dem Heiko Vogel, heißt er, ne? Trainer der U23 von Borussia Mönchengladbach, der sich da nicht so ganz cool geäußert hat.
Absolut. Das war genau das. Das ist eines dieser Themen, für die es sich einzusetzen gilt. Wenn es da einfach zu solchen Vorfällen kommt, unabhängig jetzt dann, wie das im weiteren Verlauf dann auch jetzt sich entwickelt in der Kommunikation, aber das Ziel sollte sein, dass solche Vorfälle einfach gar nicht mehr vorkommen, weil derjenige, der das formuliert oder denkt, einfach auf dieses Denkmuster schon überhaupt nicht mehr zurückgreift, dass diese Klischees und Vorurteile, dass mit denen einfach aufgeräumt wird und die Frauen als die Athletinnen angesehen werden oder die fußballbegeisterten Amateurspielerinnen, die sie auch sind und die halt vielleicht mal nicht so schnell laufen und nicht so hart schießen können, aber das ändert ja nichts am Bezug zum tollsten Sport der Welt.
Ja, da sind wir auch voll bei dir.
Absolut.
Ja, kommen wir wieder zurück zum Thema. Gibt es irgendwelche Bereiche im Fußball, bei denen man noch gar nicht drüber nachdenkt, da digital Unterstützungsleistungen bereitzustellen, wo du dir aber vorstellen könntest, dass es das in 5, in 10 oder in 15 Jahren gibt? Also wenn man im Jahr 2035 zurückschaut, was dann schon völlig normal ist im Fußball, aber heutzutage noch kein Thema. Gibt es da irgendwas, was du dir vorstellen könntest?
Ich glaube, dass wirklich zu den meisten bekannten Geschichten bereits Themen oder Produkte existieren. Es gibt tatsächlich leider gerade beim Thema Motivation, beim Thema Mindset noch zu wenig, also zu wenig jetzt in Bezug auf den Sport, das auch aktiv genutzt wird. Ich glaube, dass sie da aber viel entwickeln wird. Was es überhaupt noch gar nicht gibt und was es geben wird, ich glaube, viel das Thema Kopf wird es werden irgendwann, weil ich glaube, die physischen Parameter werden irgendwann so ausgereizt sein. Gerade das Thema Kognition macht jetzt da wieder ein neues Feld auf. Irgendwann geht es in Richtung Psyche und ich glaube ja, dass die Psyche ganz oft noch deutlich oder noch viel entscheidender ist als das, was der Athlet physisch imstande ist zu leisten. Das sind die großen Hebel auch nochmal in der Birne. Und ich glaube, wenn man da Lösungen findet, die das Thema Angst versucht anzugehen, so das Thema irgendwie Blockaden gedankenseitig, dann denke ich, dass das nochmal große Hebel sein werden.
Ja, total das spannende Feld. Klar, wie du schon sagst, also die Spiele werden oftmals im Kopf entschieden. Spieler, die mit Drucksituationen umgehen können, haben immer einen Vorteil und das ist ja im Amateurbereich überhaupt kein Thema. Klar, welcher Amateurverein kann sich denn auch die Zusammenarbeit mit einem Sportpsychologen leisten? So, das ist ja
zu 100%, ja. Und vor allem wie wird es auch gesehen in der Gesellschaft? Also das Thema Psychologe und das ist ja auch schon so negativ angehaucht, weil Vermutlich wird jeder von uns oder jeder existierende Bundesbürger deutlich von einer Psychotherapie profitieren, wenn es nicht irgendwie so den Anstrich immer noch hätte, du müsstest oder du hast ein massives Problem und brauchst psychotherapeutische Hilfe. So, das ist ja eigentlich ein Personal Trainer für die Seele und dein eigenes Selbst. Und ja, aber jetzt habe ich, glaube ich, den Arndt unterbrochen, oder?
Nee, ich höre dir gebannt zu und finde es super spannend, aber ich habe mich gerade gefragt, wie kannst du da digitale Unterstützungsmöglichkeiten geben? Also letztlich, du hast eingangs gesagt, dass ihr nicht Physiotherapeuten ersetzen wollt. Ich nehme an, das kann man 1:1 hier übertragen. Man kann ja auch schlecht Psychotherapeuten oder Psychologen ersetzen.
Absolut. Und wenn ihr dir dazu Antwort liefern könnte, dann würde ich schon in meinem Kämmerchen sitzen und daran feilen. Aber ich glaube, dass da ganz viel passieren wird. Und das, wie du jetzt sagst, zum Beispiel so, wir haben jetzt nicht, das war kein Ei des Kolumbus, das wir da entdeckt haben, aber wir haben halt einfach jetzt nur gesagt, ja, dann lass doch jetzt mal den Spielern auch die Möglichkeit geben, zu Hause zu trainieren. So, die Möglichkeit war vorhanden, aber es hat niemand irgendwie digitalisiert jetzt bis dato, zumindest aus meinem Wissensstand raus, jetzt für den Amateurfußball nicht. Und genauso wird es auch in diesen Bereichen irgendwann Lösungen geben und ich hoffe, wir entwickeln da mit und können unseren Teil dazu beitragen, dass man da andere Ansätze findet und vielleicht einen Coach live in die App reinschaltet. Es gibt ganz viele tolle Lösungen, die das schon so mit so einem Live-Coaching ja jetzt schon anbieten. Dafür braucht es aber große Systeme, die man aufsetzt und viel, viel, viel Geld, um das möglich zu machen. Aber ich glaube, dass da zukünftig auch so einfache Lösungen wieder gefunden werden, ähnlich wie wir es jetzt gemacht haben mit dem Thema Reha-Training für zu Hause.
Also es gibt ja beispielsweise eine App für Trainer. Ach, mir ist der Name jetzt entfallen. Da können sich Trainer, Amateurtrainer anmelden, ja, und Fragen stellen, sei es zur Ansprache, zu Taktik, zum Umgang mit Spielern, wie auch immer. Und professionelle Trainer liefern dann Antworten. So, und alle Fragen, die schon mal gestellt wurden, werden da in einer Art Forum, glaube ich, aufgelistet. Sowas könnte es ja theoretisch zum Beispiel auch für Spieler geben, nur dass da dann eben nicht nur Trainer, sondern eventuell auch Psychologen angestellt sind. Und dann kann man eben Fragen stellen, das wird beantwortet und eine Monatsmitgliedschaft kostet 10 Euro oder was weiß ich. Oder man bezahlt pro Frage einen kleinen Sockelbeitrag. Ist jetzt natürlich einfach ins Blaue hinein gedacht, wahrscheinlich völliger Unsinn. Aber so in diese Richtung könnte ich mir das grundsätzlich schon vorstellen. Klar, weil wenn man wirklich mit sich hadert und mit irgendeinem Aspekt nicht zufrieden ist, man möchte ja nicht mit allem, nicht über alles mit dem Trainer oder mit Mitspielern reden.
Ja. Schande über mein Haupt, dass ich schon mal deine Lösung jetzt gar nicht kenne. Ich kann nicht benennen, was denn das sein könnte. Taktiker oder so war immer ein tolles Portal für Trainer. Das gibt es leider auch nicht mehr. Aber ich kenne jetzt die Lösung nicht, aber hört sie toll an.
Ja. Könnte sein, dass ich Taktik eher meine.
Ja, kann sein. Also das war eine tolle Lösung. Ich habe erst mit dem Gründer vor kurzem wieder gesprochen. Da geht es einfach also darum, triffst du gerade den Zahn der Zeit? Ist der Fußballtrainer schon im Moment so weit zu digitalisieren? Ist der Trainer noch zu oft eine gewisse Altersstufe, 50 plus, und hat keine Lust auf Digitalisierung? Konnte sich das alles gar nicht vorstellen, weil er den Link in die WhatsApp-Gruppe gar nicht ganz einfach kopieren und einfügen kann. So, das sind so auch die Themen, mit denen man sich tatsächlich beschäftigen muss, weil die Möglichkeiten wären vorhanden. Es geht darum, wie barrierefrei kann man es runterbrechen für den letztendlichen Trainer oder Spieler.
Ja, da machst du ein gutes Thema auf. Was glaubst du denn, wie groß ist die Bereitschaft grundsätzlich, sich auf solche neuen Entwicklungen einzulassen? Jetzt gerade bei der Fraktion Ü50, wo man so sagt, das ist noch alte Schule.
Ich konnte auch sagen, allgemein ist die Bereitschaft leider viel zu niedrig, sonst wird's uns deutlich, wären bei uns die Prozesse deutlich anders oder würden anders laufen. Aber ich glaube, es ist ein Schritt-für-Schritt-Prozess. Also ich glaube, da muss noch viel passieren und nach wird das Thema auch deutlich präsenter noch werden. Das ist jetzt gerade erst alles am Anfangen und Starten und der Fußball oder der deutsche Markt ist da einfach, glaube ich, immer diese 10 Jahre mindestens dem US-Sport hinterher und es beginnt alles gerade so Schritt für Schritt. Also die Frage ist tatsächlich, wann wird da mehr passieren? Ich hoffe, es dauert nicht zu lange, aber und ich hoffe, wir können einen Teil dazu beitragen, dass es schneller geht, aber das ist eine absolut berechtigte Frage.
Das heißt aber, was digitale Trainingssteuerung und Trainingsunterstützung angeht, da sehen wir in anderen Ländern, zum Beispiel in den USA, schon ganz andere Umstände, oder verstehe ich dich da richtig?
Ja, also gerade im Profibereich ist das ein meilenweiter Unterschied und wir adaptieren dann immer so eine Dekade später die Systeme des US-Sports. Das mag jetzt, die Kluft mag ein klein wenig geringer werden, aber diese Problematik ist vorhanden. Das, was wir da in der Bundesliga machen, das haben die im American Football oder im Baseball schon vor vielen Jahren gemacht. Ah, das Thema Ernährung zum Beispiel ist immer noch in den Kinderschuhen steckend und hat halt gerade im Leistungsbereich, wo es um die letzten Prozente geht, einen entscheidenden Einfluss, sage ich jetzt mal, weil das hört sich immer so an, ja, die letzten Prozent, aber die letzten paar Körner in den letzten Minuten, die Unterschiede ganz oben an der Spitze sind einfach halt minimal. Und die wirst du halt nur über das Ausnutzen dieser ganzen einzelnen Säulen auch ausnutzen können. Und dann hast du einen Vorteil.
Ja, ich erinnere mich gerade an die total negativen Aussagen von Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß in Bezug auf Jürgen Klinsmann, der ja damals nicht nur Buddha-Statuen angeschleppt hat, sondern eben auch, ne, als Laptop-Trainer ja, verunglimpft wurde, dass er eben die Besprechung mit technischem Schnickschnack gehalten hat. Und das wurde als total negativ aufgefasst. Ich meine, er hatte jetzt bei den Bayern auch nicht so großen Erfolg, klar. Aber das wird nicht daran gelegen haben, denke ich mal, dass er technische Hilfsmittel benutzt hat. Und das wurde da ja total diskreditiert.
Zu 100% kann ich unterschreiben, und das bedeutet jetzt nicht, dass das zu dem Zeitpunkt hätte man den machen lassen müssen oder wie immer, keine Ahnung, da gehören ja einmal viele Sachen dazu. Aber die Bereitschaft und das auch, ich glaube, Jupp Heynckes hat nur gesagt, so bei uns kocht nur der Sternekoch und für den Rest, für die gute Stimmung bin ich verantwortlich. So, das ist alles nett und das ist alles gut und der Erfolg hat ihm recht gegeben, auch noch in seiner Formulierung. Aber da bin ich eher bei Jürgen Klopp, der irgendwie die Mona Nemmer dann schon heute von den Bayern zu Liverpool geholt hat und gesagt hat, wir überlassen da nichts dem Zufall. Und auch in England läuft es deutlich datenbasierter und deutlich individualisierter. Und ich glaube, dass in Deutschland jetzt die Hoffenheimer, die Leipziger da schon so ein bisschen den Ton angeben und da ganz neue Maßstäbe gesetzt haben, weil sie da natürlich auch die Männer mit dem Geld dahinter einfach halt auseinandergesetzt haben, wie so, was kriege ich, was ist das Top-Know-how rund ums Thema Trainingssteuerung, Individualisierung, Performance, Rehabilitation und. Ja, und dann kriegst du halt aber auch das Zeug, das der Jürgen Klinsmann samt seiner Buddha-Statuen schon vor 10 Jahren nach München schleifen wollte.
Genau, Arndt, wolltest du was sagen?
Ja, ich wollte die Frage stellen nach den gesammelten Daten. Und zwar hast du es eben ja angedeutet, dass da alle möglichen Sorten von Daten gesammelt werden und dass du glaubst, dass das in Zukunft auch im Breitensport oder im Amateursport, meinetwegen im ambitionierten Amateursport, auch passieren wird. Und ich habe mich gerade gefragt, ob das nicht vielleicht für junge Talente in Zukunft ein Weg in den Profisport sein könnte, dass man also quasi, wenn man kennt das ja vielleicht von früher noch, diese Einladungen zum Probetraining quasi, dass man da von vornherein schon mit einem USB-Stick oder mit einem PDF als per E-Mail oder mit einer Excel-Tabelle vorstellig wird bei so einem Verein, weil man eben quasi seine eigenen sportlichen Entwicklungen nachzeichnen kann. Oder ist das vielleicht zu abstrakt gedacht gerade?
Ich glaube, dass du keine PDF mehr verschicken wirst, sondern dass jemand anrufen wird bei dir und sagt: Arndt, du hast aber tolle Leistungsdaten in unserer, in deiner Entwicklungskurve drin und in deinem FIFA-ähnlichen Profil in deiner App. Hast du nicht mehr Lust, dass du vorbeikommst? Also, ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen und sagen: Das, was da passieren wird, ohne dass man die Daten gegen das Wissen abgreift von irgendjemandem, sondern genau das, was du jetzt beschreibst, das Scouting, das Talente fördern, das Talente entwickeln, das Potenzial entdecken, wirklich auch, das möglich ist. Das beinhaltet dieses ganze Thema Daten, das immer so ein bisschen negativ behaftet ist, aber absolut jetzt nur mal ganz neue Möglichkeiten nur mal bieten wird und auch das Leistungsniveau nur mal anheben wird. Ihr müsst euch ja nur mal überlegen, was ist jetzt so passiert, wenn du dir jetzt so ein Spiel anschaust von 1990 oder dann ein Spiel von 1974 und du denkst dir, das waren ja alles, das geht ja alles viel langsamer. So, und in 15 Jahren schauen wir uns ein Spiel von 2021 an und sagen, der Lewandowski, Mensch, da hat er aber nur Zeit gehabt. Da hat er nur viel Zeit gehabt mit dem Ball. Und der hat aber viele Kontakte am Ball. Und das wird passieren und das muss man sich immer so vor Augen rufen. In 15, 20 Jahren werden wir wieder drüber lachen, auch wenn es vielleicht jetzt sich gerade so irgendwie unwahrscheinlich anhört, aber da werden jetzt einfach die Leistungskurven nochmal ansteigen aus anderen Bereichen raus. Und das ist der Bereich, den wir durch die Digitalisierung erleben werden.
Ja, in anderen Sportarten erlebt man das ja auch viel stärker als im Fußball. Ich denke da gerade an den Radsport. Das deutsche Top-Team Bora Hansgrohe hat zu dieser Saison zwei Sportler verpflichtet, die gar nicht aus dem Straßenradsport kommen, anhand der Leistungsdaten. Ja. So einen ehemaligen Bergsteiger zum Beispiel. Nur anhand dessen, was da...
super, super interessantes Thema. Und zum Beispiel der unser Ausdauertraining konzipiert hat, der Hosea Frick ist auch Athletiktrainer im Fußball und ist aber im Betreuung von Radrennprofis zu Hause. Er hat ein eigenes Leistungszentrum, wo es einfach wirklich alles datengetrieben ist. Und genau das, was du jetzt beschreibst, dieses sich anderswo Kompetenzen holen, weil die da gut sind da drin und weil plötzlich auf einmal Leistungsdaten vorliegen, dass man sagt, nee, Moment, mit der ist ja viel besser geeignet. So, das ist genau die Dinge, die passieren werden, und ein super Beispiel jetzt von dir. Muss ich kurz nur jemand erwähnen, Four Talents heißen die. Die sitzen in der Nähe von Berlin und die versuchen das auch schon alles sehr, sehr fortschrittlich zu digitalisieren. Der Marco Heidrich heißt der. Ein toller Gesprächspartner, ein ganz feiner Mensch und auch jemand, der, glaube ich, da ganz große visionäre Pläne hat.
Ja, jetzt muss man natürlich im Fußball sagen, dass sich wahrscheinlich weniger als in anderen Sportarten mit Leistungsdaten abbilden lässt, gerade sowas wie Spielverständnis, wobei es auch da viele Statistiken gibt, die auch sowas inzwischen abbilden können.
Ja,
aber auf jeden Fall wird es viele Kritiker geben, die sagen, im Fußball ist das so nicht möglich. Das ist ganz klar.
Ja, da gibt es viel. Es gibt eine ganze Trainergruppe, die sich da zusammengerafft hat, zusammengefunden hat und da wild poltert und sagt, Fußball ist nur das Spielen und Fußball ist nur das auf dem Platz und hin und her. Es hat alles immer so ein klein wenig seine Berechtigung, und alles, was aber immer zu radikal ist oder zu sehr in eine Richtung geht, würde ich immer mit Vorsicht irgendwie genießen, weil die vergessen immer wichtige Themen wie der Amateursportler, der hat halt nur zweimal die Möglichkeit, auf dem Platz zu stehen. Und wenn ich jetzt irgendwo schrauben möchte, dann muss ich jetzt selber schrauben können. Und dann kann ich das jetzt nicht ins Mannschaftstraining nur rein integrieren, weil da brauche ich jetzt 5, 6 Einheiten dann pro Woche. Und die hat der Amateur überhaupt nicht zur Verfügung. Und nichtsdestotrotz eine Athletisierung der Bundesliga, die jetzt gerade eben erst beginnt, zeigt ja ganz deutlich, dass da wahnsinnige Potenziale und große Defizite vorhanden sind, wenn man sich jetzt mal Spieler wie Lewandowski, Goretzka oder so ansieht, wo es da hingeht. Das sind jetzt die ersten richtigen Athleten. So, da muss nicht jeder so aussehen, und Leroy Sané braucht keine 85 Kilo, aber da ist schon noch viel Potenzial, selbst im Profibereich, glaube ich, auf der Straße.
Jetzt haben wir eben darüber gesprochen, wie sich die digitalen Trainingsmöglichkeiten entwickeln. Du hast gesagt, in Zukunft wird der Kopf eine größere Rolle spielen. Aber Andi, da stellt sich mir jetzt die Frage, gibt es vielleicht Aspekte, von denen du glaubst, dass sie digital nicht erreicht werden können? Also gibt es vielleicht Sachen, die man digital nicht abbilden kann? Sprich, gibt es da Grenzen der Digitalisierung?
Ich denke da an so Feuer, die ein guter Trainer entfachen kann, teaminterne Prozesse, die es über ein Coaching von 6 bis 12 Monaten braucht, um diese Potenziale freizulegen. Das lässt sich, glaube ich, nicht digitalisieren. Ein Jürgen Klopp, der Ansprachen hält 3 Minuten vorm Spiel, dass du bereit bist, mit dem imaginären Messer zwischen den Zähnen da rauszugehen, das ist das, was nicht digitalisierbar ist, Gott sei Dank, weil dieses Thema Emotion und dieses, was Emotionen und was Feuer auslösen kann in Spielern, das ist eigentlich nur das, wenn die Emotion dazu kommt, das ist eigentlich das Fantastische an dem Sport. So, wir haben jetzt ganz analytisch immer über Zahlen gesprochen und Möglichkeiten im Rahmen der Digitalisierung, aber das, was den Fußball letztendlich ausmacht, wenn du deine Jungs dazu bekommst, dass die in der Kabine sitzen und die wollen nur noch da raus, weil du die so heiß gemacht hast, dann ist das, was das du niemals im Leben digitalisieren wirst, und deswegen ist Jürgen Klopp oder artverwandte Trainer, was auch immer den Unterschied ausmachen wird, egal ob im Profi- oder im Amateurbereich.
Ja, ich würde fast sagen, dass das ein wunderbares Schlusswort ist, oder? Hast du noch Fragen, Arndt?
Nee, ich habe tatsächlich relativ viel einfach hieraus mitgenommen und irgendwie viel zum Nachdenken. Das Thema Digitalisierung im Sport ist ein Thema, das ich bis jetzt nur so ganz am Rande irgendwie wahrgenommen habe. In dem Kontext vielleicht ganz kurz. Ich habe gerade letzte Woche mit jemandem gesprochen, den ich privat kenne, der gerade seine Masterarbeit macht. Der wird Sportlehrer und macht seine Masterarbeit über Digitalisierung im Sportunterricht und ob die Corona-Pandemie da quasi nur Strohfeuer legt oder ob das wirklich eine nachhaltige Lösung sein kann. Und den werde ich auf jeden Fall auch mal euch mal ans Herz legen und auch diese Podcast-Folge natürlich. An der Stelle schönen Gruß an Niklas. weil das, also die Möglichkeiten sind viel größer, als ich das in unserem Gespräch erfassen konnte, muss ich sagen. Ich bin fasziniert gerade, ein bisschen überwältigt auch, muss ich sagen.
Wow, danke dir, Arndt.
Ja, sehr gerne, sehr gerne.
Ja, ich muss auch sagen, super interessante Einblicke und ich sehe es ähnlich wie du, Andi. Die Unterstützungsleistungen werden immer größer, das ist klar. Man kann ja alles Mögliche tracken, erfassen, Unterstützung, gerade bei der Belastungssteuerung. Es kann alles viel individualisierter ablaufen und je niedriger das sportliche Level ist, desto weniger persönliche Betreuung ist möglich. Und desto eher wird man wahrscheinlich da sogar noch auf digitale Hilfsmittel irgendwann zurückgreifen, wenn denn alle dafür offen sind. Es dauert ein bisschen noch, bis es wahrscheinlich soweit ist. Wir haben ja schon gesagt, Widerstände gibt es da definitiv noch. Aber nicht überall kann man Unterstützung erhalten. Und gerade was dieses Feuer angeht, Leidenschaft, das füreinander Einstehen auf dem Platz, das lässt sich halt nicht digitalisieren. Und wie du schon sagtest, das ist auch gut
Gott so. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Genau.
Also, Andi, nochmal vielen Dank an alle Amateur-Fußballerinnen und Fußballer, die uns zuhören und von der App noch nie was gehört haben. Gerade jetzt in der Corona-Zeit kann es einem echt behilflich sein, fit zu bleiben. Wir verlinken es auch in den Shownotes. Schaut mal rein. Und ja, würde ich sagen, pfeifen wir ab, oder?
Das machen wir. Auch von meiner Seite aus nochmal vielen Dank, Andi. Und wir freuen uns auf unser nächstes Gespräch. Bis dahin alles Gute und Abpfiff.
Ciao. Ciao. Servus.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.